Hey und herzlich willkommen bei Unter KollegInnen, dem Podcast über Arbeit und Feminismus. In jeder Folge widmen wir uns hier einem ganz bestimmten Thema, das sich mit Gender und Arbeit beschäftigt. Wir, das sind Jana und
Rea.
Wir haben beide im Bereich Gender Studies studiert und dann gemerkt, dass viele Themen aber in der breiten Öffentlichkeit nur sehr wenig Raum bekommen, geschweige denn in der Arbeitswelt.
Deshalb habe ich die Agentur Invisible gegründet, mit der wir Unternehmen beraten, Arbeitskultur gleichberechtigter zu gestalten. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Arbeitswelt immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Damit ist sie auch ein unverzichtbares Puzzleteil, um die Welt gleichberechtigter zu machen. Und deshalb müssen wir ganz genau hinschauen, wie diese Welt strukturiert ist, wer wie und mit wem zusammenarbeitet und wer auch vergessen wird. Das machen wir, Jana und ich, in diesem Podcast.
Genau, und heute ist schon unsere 6. und vorerst letzte Folge. Und heute möchten wir über das Thema Diversität und Inklusion sprechen. Das sind zwei Begriffe, die im Englischen sehr häufig benutzt werden, um zu umreißen, worin es in unserer Arbeit denn geht, nämlich um Diversity auf der einen und Inclusion auf der anderen Seite. Was das genau ist und warum diese Begriffe aber nicht so richtig passend sind, darum geht's heute. Doch bevor wir loslegen, machen wir wie immer einen kleinen Check-in. Und heute habe ich eine Frage für Rea mitgebracht und ich würde gerne von dir wissen, mit welcher Person bzw. in welche Berufsgruppe würdest du gerne mal schlüpfen für einen Tag?
Wow. Ich glaube, ich würde voll gerne mal Köchin für einen Tag. Weil ich koche richtig gerne. Und für mich war das immer so voll das schöne Hobby. Und ich habe auch mal ein Jahr ein Forschungsprojekt gemacht sozusagen. Das war vor allem eine Ausrede, um mein Bachelorstudium auf Pause zu drücken, um ein Café zu gründen. Und im Rahmen dieses Cafés habe ich auch viel gekocht und Essen ausprobiert. Und ich bin total der Fan von Resteverwertung, bin auch bei Foodsharing und da sehr aktiv. Und ich finde, ja, alles, was so rund um Lebensmittelverwertung geht super spannend. Ich bin auch vegan und deshalb hätte ich total Lust, mal einen Tag so zu tun, als hätte ich ein Restaurant, bei dem ich nur mit Resten koche. Das war schon immer so ein Traum.
Richtig cool.
Ja, sehr konkret
auch. Ich würde vorbeikommen.
Ja, danke. Schön. Dann hätte ich ja schon mal eine Besucherin. Und du? Was würdest du gerne für einen Tag machen?
Boah, ehrlicherweise, ich habe ja ein bisschen Zeit gehabt, über die Frage nachzudenken. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich finde das super schwierig, aber ad hoc wäre ich super gerne Inhaberin von so einem Meerschweinchenpark. Also ich hätte gerne einfach so einen riesigen Park voller Meerschweinchen, in dem so Besucher kommen können und die können sich dann an der Tür so Futter kaufen und dann erzähle ich denen was über Meerschweinchen und dann ist es wie so, dann gibt es verschiedene Welten und dann leben die da. Das ist so ad hoc in meinen Kopf gekommen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt wirklich nehmen würde.
Okay, wow, stopp, warte mal. Wow. Also, erstmal, sind Meerschweinchen dein Lieblingstier?
Ja. Oh,
hattest du schon mal Meerschweinchen?
Ja, ganz viele. Oh. Gar nicht so viele, aber ich hatte eins, das ist so uralt geworden und das, ja, irgendwie hat sich das so in meinen Kopf und mein Herz gebrannt und es gibt in Deutschland einfach nicht so wirklich Meerschweinchenparks. Das ist wirklich schwierig. Ja. Und dann darf man die ja auch nie kuscheln. Das ist halt auch das. Dann kannst du da durchgehen, dir die angucken. Aber das ist total schwierig.
Ja, aber ich muss auch sagen, wenn du so einen Kuschel-Meerschweinchenpark machen würdest, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das unterstützen würde. Weil ich weiß nicht, ob das so gut ist für die Meerschweinchen.
Ja, schwierig. Nur für mich ist der dann.
Ja, du könntest natürlich einfach so eine Meerschweinchen-Person werden, die einfach ihre Wohnung in so einen Park umwandelt und du hast dann einfach richtig viele. Aber noch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Wie alt ist der Meerschweinchen geworden? Weil ich hatte auch eins, was unfassbar alt geworden ist.
Ich glaube, Tinker hieß das Meerschweinchen. Ich glaube, die ist 13 geworden oder so.
Wow, Tinker war 13. Okay, weil Milo, mein Meerschweinchen, ist 12,5 geworden.
Das ist auch richtig alt. Mhm. Heftige Tiere. Mhm. Ja. Okay, ich glaube, ich unterbreche uns, weil sonst ich könnte über Meerschweinchen sehr lange sprechen. Aber dafür sind wir ja nicht hier.
Schade eigentlich. Ja. Vielleicht wird das der nächste Podcast.
Vielleicht. Ja, wir springen ins Thema. Jetzt muss ich meinen Kopf kurz aus dieser Meerschweinchen-Vision rausholen. Ja, lass uns loslegen inhaltlich. Diversity, Inclusion, Tomato, Tomato. Worüber sprechen wir? Was ist das?
Ja, es ist nicht so ganz Tomato, Tomato, denn Diversity und Inclusion ist nicht so das Gleiche, auch wenn es oft synonym verwendet wird. Diversität, um jetzt mal direkt ins Deutsche reinzuspringen, ist Vielfalt. Da geht es also darum, wirklich verschiedene Perspektiven und auch soziale Identitäten mit an den Tisch zu bringen. Und Inclusion dreht sich dann wiederum, also Inklusion direkt übersetzt, um die Frage, diese verschiedenen Perspektiven auch mit einzubeziehen.
Okay, also doof gefragt, ein Unternehmen kann divers sein, aber nicht inklusiv.
Ja.
Das klingt nicht gut.
Nee, das stimmt genauso. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass in Deutschland ganz viel zum Thema Diversität gerade gesprochen wird. Und da geht es ja dann auch viel um Repräsentation, also Menschen zu repräsentieren. Und da geht es dann vor allem in Deutschland um Frauen derzeit. Also Diversity wird oft so als Worthülse genutzt. Und damit ist aber eigentlich Frauenförderung gemeint, wobei das eigentlich ja viel mehr ist, ne? Also da haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen, dass verschiedene Diversitätsdimensionen zusammenspielen und abgebildet werden sollten, nicht nur Gender, und auch Gender mehr ist als nur Frauen. Dennoch ist es jetzt einfach mal so, wenn wir jetzt den Status quo uns angucken, dass in Deutschland vor allem zu Diversität gesprochen wird, und dabei geht es vor allem um die Frage, wie man Frauen mehr repräsentieren kann. Und ein Hebel, um das zu tun, ist dann oft quasi ja, Personalwesen, also Recruiting, aber auch Themen rund um Branding, Markenkommunikation und all diese Dinge, die haben nicht so viel damit zu tun, wie dann aber eigentlich die Arbeitskultur aussieht und die Unternehmenskultur. Das ist natürlich nicht vollkommen voneinander zu trennen, denn ein Unternehmen, das extrem divers ist, wird natürlich auch eine andere Arbeitskultur haben, gehe ich jetzt mal von aus, und zeigt auch meine Erfahrungen, als Unternehmen, die extrem homogen sind. Dennoch ist Inclusion oder fast Inclusion all die anderen Bemühungen zusammen, die Organisationen unternehmen, um eben diese verschiedenen Personen auch mit einzubeziehen.
Aber man könnte ja jetzt auch erstmal so ein bisschen plakativ sagen, ein Schritt nach dem anderen ist es ja total gut, wenn man auch erstmal einfach divers ist. Es tut sich ja schon was. Also wieso, ja, reicht es nicht, divers zu sein erstmal?
Ja, das ist aus einer, wenn ich jetzt so unternehmerisch argumentieren wollen würde, Sicht gar nicht so clever, weil die Leute ja dann wieder gehen. Also es gibt natürlich eine gewisse soziale Verantwortung auch. Wenn ich mich als extrem divers nach außen positioniere, zum Beispiel durch gendersensible Sprache, dadurch, dass ich unter meine Stellenausschreibung bewusst schreibe, wir möchten gerne auch Personen ansprechen, die marginalisierten Gruppen angehören, und diese Leute dann zu mir kommen, dann habe ich natürlich auch eine Verantwortung, denen gerecht zu werden. Und ich erinnere mich an einen konkreten Workshop gerade, der mir jetzt in den Sinn kommt, bei dem wir mit einer größeren Bank zusammengearbeitet haben. Und dort war eine Person, die gesagt hat, sie hat sich bewusst bei dieser Bank beworben, weil die nämlich zum Beispiel auf verschiedene Identitäten Bezug genommen haben auf der Website. Die haben bestimmte Menschen aus den eigenen Reihen vorgestellt, die haben gendersensibel gesprochen, die haben sogar explizit auch non-binäre Identitäten benannt, und zwar eine non-binäre Person, die dann gesagt hat, ich bin dann da hingegangen, hierhin, weil ich dachte, ich bin da sicher. Und das ist dann extrem schade gewesen, weil die Person dann dort gemerkt hat, das ist viel Marketing, aber da ist gar nicht so ein Safe Space oder ein Safer Space, kein Schutzraum. Und das ist natürlich dann extrem schmerzvoll und eine unangenehme Erfahrung, nicht nur für die Person, sondern auch extrem verschenktes Potenzial, weil im schlimmsten Fall die Leute ja dann wieder gehen. Und das ist ja im Sinne des Unternehmens oder der Organisation, die Menschen zu halten und deren Bedürfnisse bestmöglich eben auch denen zu begegnen.
Das heißt, schließe ich jetzt so ein bisschen daraus und ja auch aus unserer Arbeit, über Diversität oder Diversity wird schon super viel gesprochen, und wir müssen eigentlich den Diskurs so ein bisschen immer mehr zu Inklusion hin verlagern. Wir müssen mehr über Inklusion sprechen, oder?
Ja, genau. Also ich denke, schon auch, dass es auch noch wichtig ist, über Diversity zu sprechen und eben auch ganz bewusst über andere Themen, die über Gender hinausgehen. Der Begriff Diversity, der kommt eigentlich auch historisch gesehen aus BürgerInnenrechtsbewegungen in den USA, bei denen ganz stark es auch um schwarze Stimmen und Perspektiven ging. Und das wird in Deutschland viel zu wenig eben einbezogen. Aber das ist ein ganz großes anderes Thema, dem wir vielleicht jetzt auch hier, wir beide auch vor allem nicht gerecht werden können. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, was unsere Perspektive ist von Invisible und was wir Unternehmen raten, ist es auf jeden Fall, genau wie du gerade gesagt hast, genau das. Also sich auch darüber Gedanken zu machen, wie denn die Arbeitskultur entsprechend ja, verändert werden kann und wo da die Hebel sind. Um ein negatives Beispiel zu nennen oder also das Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit dieser Person, die bewusst zum Unternehmen gegangen ist, weil es sich entsprechend inklusiv gebrandet hat. Das Gegenbeispiel wäre, dass sich zum Beispiel jemand gar nicht erst bewirbt, weil die Person das Gefühl bekommt, auf Basis der Sprache, die gewählt wird, der Bilder, die auf die Website geladen werden und so weiter. Menschen wie ich sind da eh nicht erwünscht.
Mhm. Ja. Das hatten wir auch schon in einer Folge, man kann auch nicht kommunizieren. Also alles, was ich nicht tue, zeigt halt auch etwas oder spätestens vielleicht im Bewerbungsgespräch oder dann in der ersten Woche, in der man im Unternehmen ist, merkt man so, schade, dass meine Erwartungen da doch nicht erfüllt wurden. Und
ja, stimmt total. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass in Deutschland, ja, das kommt auf jeden Fall in Workshops auch immer wieder hervor, dass das Wort Inklusion sehr stark eben auch an die Integration von Menschen mit Behinderungen gekoppelt ist. Im Englischen ist das anders. Und das sagen unsere Teilnehmenden immer in Workshops, dass sie das vor allem in Bezug auf diese Personengruppe sehen. Und das ist ja auch ein extrem wichtiger Teil von Inklusionsbemühungen, den ich jetzt auch gar nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Im Gegenteil, ich denke, der würde noch viel mehr Aufmerksamkeit verdienen, als er derzeit bekommt. Und gleichzeitig muss sich eben auch in anderen Dimensionen noch viel verändern. Und diese anderen Kategorien wie Alter, Gender, ethnische Herkunft, die müssen ja auch inkludiert werden.
Ja, und dazu braucht man dann ja letztendlich als Unternehmen teilweise sehr, ja, vielleicht auch komplexe Strategien, wo man dann halt auch wieder merkt, was wir ja sehr oft auch in unserem Arbeitsalltag merken, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, das ist halt nicht, ich mache jetzt halt einfach mal einen Workshop und dann sprechen wir mal darüber, was ist jetzt Diversität, was ist Inklusion, sondern wenn man das Thema wirklich angehen will und sich anguckt, wie viele verschiedene Dimensionen es denn gibt, fernab von Gender und auch Behinderung, das ganze Spektrum an Inklusion und Diversität, dann merkt man halt so, oh, da muss man wirklich irgendwie investieren und da muss man halt was machen. Und ein Prozess, der sich lohnt. Aber ja, man muss halt den Status quo auf jeden Fall angehen. Und das setzt halt erstmal sehr viel Selbstreflexion und auch das Eingestehen davon voraus, dass halt Sachen gerade nicht so gut laufen.
Ja, absolut. Und ich denke gerade Organisationen, die vielleicht schon eine Haltung etabliert haben, die von Selbstreflexion geprägt ist, so wie Unternehmen, die viel mit New Work und anderen Methoden arbeiten, die von sich selber behaupten oder den Anspruch auch haben an sich, genau das zu tun, was du eben beschrieben hast, also mit sich selbst ins Gericht zu gehen, die haben auf der anderen Seite oft Schwierigkeiten, eben diesen ganzen Themenkomplexen auch gerecht zu werden, weil denen eben die Strukturen und die Möglichkeiten, sowas im großen Stil zu implementieren und auf bereits bestehende Strukturen zurückzugreifen, fehlen. Und das bringt uns, würde ich sagen, zu unseren Kommentarspalten.
Ja, zu unserer wundervollen Kategorie Kommentare kommentieren, wo jede von uns immer einen Kommentar aus dem Internet mitbringt, um nochmal so ein paar verschiedene Facetten eines Themas zu beleuchten. Und ich bin mal so frei, den ersten Kommentar vorzulesen und bin gespannt auf deine Antwort, Ria. Der Kommentar stammt aus der Kommentarspalte unter einem Artikel, bei dem es eben um die verschiedenen Facetten von Gleichberechtigung ging. Und der Kommentar lautet: Das schlimmste Mobbing geschieht in einer Firma ohne Hierarchielinie und lauter Gleichberechtigten, in der nach schon relativ kurzer Zeit einige den Eindruck bekommen werden, gleichberechtigter zu sein als andere Mitarbeiter. Das kann im Ansatz bis zu einer gewissen Anzahl Mitarbeiter leidlich klappen, aber ab einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern wird es umkippen, da es nicht der menschlichen Natur entspricht, diese Art der Hierarchie zu leben. So, liebe Rea, was antwortest du auf diesen Kommentar?
Ich finde das total interessant, weil ich finde, da steckt ganz schön viel drin. Also ich finde den Kommentar tatsächlich gar nicht so blöd. Ich finde, da steckt ganz schön viel, viele spannende Gedanken drin. Also ich glaube, dass es schon stimmt, dass viel von dem, was wir auch so unter New Work und neuer Arbeitskultur besprechen, auf bestimmte Branchen und Jobs vor allem anwendbar ist. Und ich würde auch sagen, ich bin auch skeptisch, ob diese Arbeits... Ansatz oder diese Ansätze immer für alle funktionieren müssen. Gleichzeitig kenne ich auch viele Beispiele, sogar von KundInnen, die auch mit Holacracy und anderen Methoden arbeiten, wo das sehr gut funktionieren kann. Das sind aber eben auch entsprechende Branchen und es sei mal dahingestellt, ob das für alle funktioniert. Ich möchte aber jetzt nicht zu sehr in dieses Thema New Work abdriften. Spannend finde ich ja eben gerade diesen Zusammenhang, der hier aufgemacht wird, ne, zwischen einer Arbeitskultur, die eben von flachen Hierarchien geprägt ist, von einem Miteinander auf Augenhöhe und was das dann für Gleichstellung quasi macht oder ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Und ich mache schon auch die Erfahrung, dass oft gerade in Organisationen, bei denen alle miteinander befreundet sind und alles so sehr locker ist und es eben weniger rigide Strukturen gibt, dass gerade dort auch Bias greifen kann und es dann auch für diejenigen, die sich unwohl fühlen in der Kultur, sehr schwer ist, das zu äußern. Und deshalb würde ich aber eine ganz andere Konklusion aus diesem Sachverhalt ziehen. Gerade deshalb, so wäre mein Verständnis, muss ja gerade eine inklusive Arbeitskultur besonders von Anfang an in solchen Organisationen eben auch diese Diversitätsdimension mitdenken. Also dort, wo wir über, Arbeitskultur ohne klassische Hierarchien reden und ohne autoritäre Führungsstile, die ja irgendwie mittlerweile auch nicht mehr ganz so state of the art sind, gerade dort muss natürlich darüber gesprochen werden, wie können wir Feedback-Loops integrieren? Wie können wir sicherstellen, dass eben auch verschiedene Arten von Menschen auf Basis ihrer Persönlichkeiten, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Lebensrealitäten, die sie mitbringen, sich wohlfühlen und nicht einen Status quo haben, der wieder nur auf Basis derjenigen gesetzt wird und nur für die funktioniert, die zum Beispiel zuerst da waren. Ne? Das sind dann so Trennlinien in so Startups oft. Dann so die In- und Out-Groups zwischen den Alteingesessenen, die von Stunde irgendwie null dabei waren und den Neuen. Oder in internationalen Teams, die in Deutschland sind. Wie können wir sicherstellen, dass eben auch die Personen, die noch nicht so lange dabei sind und die vielleicht kein Deutsch sprechen, sich gleichzeitig integriert fühlen? Das sind dann solche Fragen, die extrem wichtig sind und da müssen eben Prozesse und Regeln miteinander vereinbart werden. Die werden nicht einfach passieren. Also es ist dann wichtig, gerade in so lockeren Kontexten sowas zu adressieren. Mein Eindruck ist aber, da würde ich jetzt Zazunette da widersprechen, dass das tatsächlich oft auch passiert. Also ich habe schon das Gefühl von Seiten unserer ProjektpartnerInnen, dass gerade hier auch oft eine Bereitschaft ist, in diesen Organisationen sich damit auseinanderzusetzen, welche Hilfsmittel es denn so gibt, im Internet teilweise auch umsonst, um eben im Team über Bedürfnisse zu sprechen, um Teamkultur zu reflektieren oder miteinander in Austausch zu gehen. Genau.
Ja, ich hätte tatsächlich genau an dem gleichen Punkt angesetzt und auch gesagt, es sagt ja auch niemand, dass jetzt Diversity und Inclusion irgendwie die Lösung für alles ist und wenn das implementiert ist, dann ist irgendwie alles rosa-rot in der Firma, sondern natürlich muss man sich bewusst sein, dass da natürlich auch neue Konfliktlinien entstehen können. Ich erinnere mich an ein Projekt, das wir hatten, in einem sehr international geprägten Startup, wo natürlich dann teilweise auch kulturelle Konfliktlinien bei Sachen einfach anders gesehen werden, anders gedeutet werden, je nachdem, wie man sozialisiert wurde. Neue Trennlinien, wenn ich zum Beispiel eine sehr hohe Altersdiversität und Inklusion habe, natürlich gibt es da neue Konfliktlinien und dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Und wo ich gerade auch bei deiner Antwort dachte, wo ich auch voll unterschrieben hätte, ist, es geht ja auch nicht darum, einfach zu sagen, ja, wir holen jetzt im Sinne der Diversity irgendwie ganz viele unterschiedliche Leute hier rein, sondern wie bettet man das eigentlich holistisch in zum Beispiel auch Kommunikationsstrategien ein? Dass man natürlich auch überlegt, wie sprechen wir hier über Probleme, wie können wir Konflikte lösen, die durch neue Prozesse auch entstehen können. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, aber da kann ja, das ist auch unsere Erfahrung, total wundervolle in Workshops zum Beispiel Gespräche und sich Knoten lösen auf einmal, wenn man überhaupt erstmal drüber spricht. Und letztendlich etwas, was sehr bereichernd ist, aber man natürlich auch einfach sehen muss, da entsteht natürlich neues Konfliktpotenzial, wie das immer ist, wenn Menschen aufeinandertreffen.
Ja, voll.
Im Alltag, im Privaten, genauso wie im Berufskontext, ist ja auch was, was wir immer sagen, ist ja auch total normal, dass Emotionen im Spiel sind. Ich meine, wir sind ja keine Roboter und das...
Ja, stimmt total. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist total wichtig. Das sehen wir auch in den Workshops. Oft geht es ja auch nur bedingt um Wissensvermittlung und vor allem darum, einen Raum zu geben. Und oft gibt es einfach im Alltagsgeschehen in Unternehmen nicht diese Räume, wo man auch solche Sachen besprechen kann.
Ja.
Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch direkt sagen, hey, es gibt doch total die coolen Tools, auch teilweise umsonst im Internet, um sich da auch Hilfe zu holen, um sich bewusst dafür zu entscheiden, im Team zum Beispiel, dass... ja, zur Routine zu machen, miteinander zum Beispiel 10 Minuten die Arbeitskultur mal zu reflektieren und nicht nur inhaltlich, sondern eben auch auf einer Ebene des Zwischenmenschlichen.
Hast du denn noch, fallen dir irgendwie noch andere Tools ein, die man benutzen kann? Also ich musste jetzt zum Beispiel ad hoc an wir haben ja am Anfang auch immer unsere Check-In-Frage, die wir auch von der Website Check heißt es, glaube ich, sehen, wenn man so zufallsmäßig sich einfach Fragen generieren kann, die mal mehr, mal wenig Arbeitsbezug haben, aber um sich auch mal irgendwie noch auf einer anderen Ebene kennenzulernen über Fragen, die in einem selbst jetzt, also jetzt haben wir über unsere Meerschweinchen-Parallele irgendwie rausgearbeitet, da sind wir bisher auch noch nicht vorgedrungen zu.
Ja, absolut. Ja, es gibt zum Beispiel ein Tool, was ich letztens entwickelt habe mit meinen zwei KollegInnen Miriam und Julian, und das heißt Time to Talk. Und das ist auch auf der Website invisible.berlin/time2talk, also time to talk. Und da zum Beispiel werden einem Fragen vorgeschlagen und da kann man als Team sich einfach 5 Minuten nehmen, um mit der Maus über verschiedene Augen zu gehen. Das sind so Augen nach unserem Logo. Und dann stehen da einfach verschiedene Fragen drauf und dann kann man sich die mal vorknüpfen und eine raussuchen, die dem Team gefällt und dann einfach mal kurz 10 Minuten drüber plaudern. Das sind so Fragen wie zufrieden warst du heute mit dem Redeanteil? Mhm. Oder ich wurde heute unterbrochen als Punkt, Punkt, Punkt. Und dann muss jede Person mal kurz was dazu sagen. Und dann kommt man einfach in Gespräche und reflektiert. Und das ist ja eigentlich das, worum es uns auch geht.
Ja, und da auch so ein bisschen die Illusion zu nehmen, dass man sagt oder denkt, naja, über sowas kann man ja auch ohne Anlass sprechen. Aber es ist deutlich einfacher, diese Frage vor sich zu sehen und irgendwie in diesen Zwang zu kommen, zu antworten, als von sich aus das Wort zu ergreifen und zu sagen, hey Leute, ich wollte noch mal kurz was zu meinem Redeanteil heute sagen. So, das ist so, die Hürde ist viel größer.
Ja, absolut. Du bringst es auf den Punkt.
Dann hol mal deinen Kommentar hervor.
Ah ja, genau. Okay, also zum zweiten Kommentar. Der ist von Aysatmaf und sagt Folgendes aus. Zitat. Hauptsache mehr Geld. Hauptsache es zahlt sich aus. Hauptsache der Gewinn und Profit wird maximiert. Soziale Verantwortung ist gleich höchstens durch Zufall, weil es halt Geld bringt. Punkt, Punkt, Punkt. Bezieht sich also vielleicht, um das kurz mal zu kontextualisieren, darauf, dass Diversity-Maßnahmen oder auch DEI-Maßnahmen, Diversity, Equality oder Equity und Inclusion-Maßnahmen, das, worüber wir heute sprechen, in der unternehmerischen Logik vor allem immer an Profit gekoppelt sind und dann oft die Frage sich gestellt wird, hey, was bringt uns das?
Ja, insofern ein sehr, sehr gut oder passend gewählter Kommentar, weil das ja auch etwas ist, worüber wir uns sehr, sehr oft austauschen, auch mit ProjektpartnerInnen oder ich erinnere mich an einen Vortrag, den wir letztens an der Universität der Künste gehalten haben und danach auch in den Austausch mit den Studierenden gegangen sind, wo es auch ja so ein bisschen kritisch darum ging, so okay, inwiefern kann man das überhaupt monetarisieren und dürfte man das auch mit so einer, ja, vielleicht aktivistischen Hintergrund, sind ja Themen, die einem sehr wichtig sind. Und da würde ich Aysatmaf erstmal sagen, total gut, da kritisch zu bleiben, super wichtig. Da jetzt nicht irgendwie zu denken, so, heiti-teiti, das ist ja alles super und toll, sondern auch zu sagen, so, Moment mal, wer verkauft mir da eigentlich was und worum soll es dabei gehen? Leider ist es ja aber so, wir sind da ja auch im ständigen Aushandeln, inwiefern kann man da monetär argumentieren? Man muss dazu einfach sagen, bei manchen ist das halt so ein bisschen der Hebel. Und dann, wenn jemand irgendwie Vorstand oder Chefin eines riesigen Unternehmens ist, dann ist das bei manchen die Sprache, die man sprechen muss, zu sagen, hey, innovative Teams, die aus sehr viele verschiedene Perspektiven mitbringen, die haben einfach einen ganz anderen Output. Da kommt man auf neue Ideen, auf innovativere Sachen, was natürlich letztendlich irgendwie sich vielleicht in Geld übersetzen lässt. Und so ein bisschen muss man das System da ehrlicherweise einfach mit seinen eigenen Regeln schlagen. Also die Sprache muss man sprechen. Wir bewegen uns in einem Unternehmenskontext und das heißt ja nicht, dass es dabei nur um Geld geht, sondern das ist ja tatsächlich auch erstmal teilweise eine monetäre Investition, die man da ja auch tätigt, dass wenn man das wirklich angeht, Workshops zu machen, neue Strukturen zu etablieren. Und von daher, ja, teilweise valider Punkt. Andererseits, das ist so ein bisschen wie in der Folge, falls du, liebe hörende Person, sie nicht gehört hast, bei der Folge Gleichstellung versus Gleichberechtigung, wo es ja auch um so Instrumente wie die Quote geht. Es ist leider so, dass wenn es nicht verpflichtend ist, sich leider einfach nichts verändern würde. Und deswegen gibt es verpflichtende Elemente und die dann halt teilweise einfach sich dadurch attraktiv geben, indem man eben mit monetären Sachen halt unter anderem auch argumentiert. Aber das ist ja nicht immer alleinig. Man sagt ja nicht so, scheiß auf eure soziale Verantwortung, Hauptsache ihr habt mehr Geld, sondern hey, mit den und den ganzen Facetten kommt ein Diversity- und Inclusion-Thema einher. Und das ist zum Beispiel auch ein Effekt davon. Und ja, so wäre meine Antwort darauf. Was sagst du denn? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, der wir uns ja sehr oft auch stellen.
Ja, ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich schon das Gefühl habe, dass es oft den Anspruch gibt an Menschen, die soziale Arbeit leisten, die umsonst zu machen. Und ich denke, dass innerhalb eines kapitalistischen Systems Geld nun mal die Währung ist, für die man entlohnt wird. Ich habe da eine Meinung zu so ganz großen Themen, dann würde man, glaube ich, schnell in so einen grundsätzlichen systemkritischen Diskurs verfallen. Aber nun mal leben wir innerhalb eines Systems, bei dem es irgendwie um Geld geht. Und wenn man kein Geld verdient, dann kann sein Brötchen nicht kaufen. Und deshalb verstehe ich oft nicht, warum bei dem Thema das dann so Leuten so aufstößt, dass das auch so verhandelt wird. Das könnte man ja bei vielen anderen Themen auch machen. Und ich muss sagen, letztendlich schwingt da für mich auch immer so ein bisschen sowas mit von soziale Verantwortung im Sinne von diejenigen, die dieser auch gerecht werden, die dürfen dann auch dafür nicht richtig bezahlt werden. Und das, finde ich, führt eben auch dazu im Umkehrschluss, dass viele Carework-Jobs und Jobs, bei denen es irgendwie auch viel darum geht, soziale Verantwortung zu tragen, zum Beispiel soziales Unternehmertum, dass da oft den Leuten mit so einer Skepsis begegnet wird, wenn sie nicht Non-Profit sind zum Beispiel. Was irgendwie, finde ich, auch verwunderlich ist.
Ah, aber voll spannend, weil ich habe da nämlich eine ganz andere Lesart quasi gehabt auf die Frage und ich glaube, du eine zweite, also du hast, glaube ich, das eher auf unsere Arbeit so ein bisschen bezogen, auf Invisible und ich glaube, ich habe tatsächlich primär die Brille gehabt, nehmen wir jetzt mal das Unternehmen Kiwi, weil jetzt eine Kiwi neben mir liegt und für die interessieren sich nur für Diversity- und Inclusion-Maßnahmen, wenn es denen mehr Geld am Ende bringt. Und so habe ich das tatsächlich primär gelesen, aber deine ist natürlich auch, also es gibt quasi ja so zwei Ebenen fast da drin. Und
hast du recht, aber die lassen sich ja auch nicht vollkommen voneinander entkoppeln, würde ich sagen. Ne? Weil wenn sage ich mal, Kiwi abgesprochen wird, damit Geld zu verdienen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wieso wir dafür bezahlt werden sollten.
Ja.
Und ich verstehe die, also ich verstehe die Systemkritik dahinter schon und ich teile die auch zum Teil. Aber ich würde auch nochmal differenzieren, weil es gibt ein Grundgesetz, ja, und es gibt irgendwie bestimmte Themen. Und es gibt zum Beispiel das Gesetz oder den Auszug des Gesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass Menschen gleich behandelt werden müssen. So, wenn wir jetzt Sexismusfälle haben auf unserer Arbeit, wie sie uns andauernd begegnen, dann ist das erstmal etwas, was nicht verhandelbar ist. Und da muss find ich es auch ätzend, wenn man, also da würde ich mich jetzt auch nicht darauf einlassen, dass wir da jetzt irgendwie über Profite zu sprechen, weil da geht es irgendwie ganz konkret darum, das, was schon vorgesehen ist, einfach umzusetzen. Und da sind Unternehmen in der sozialen Verantwortung, dementsprechend entgegenzuwirken, dass das nicht so ist. Also die müssen da aktiv was für tun, dass Sexismus keinen Platz findet. Das ist für mich nicht verhandelbar.
Ja.
Wenn es dann darüber hinaus aber natürlich um Fragen geht, ganz konkret, wie viel Extrazeit, eine Frage, die ich letztens mit einem Kunden letzte Woche besprochen habe im Workshop. Wie viel Extrazeit soll unser Recruiting-Team sich jede Woche nehmen, um divers zu recruiten? Das ist eine berechtigte Frage. Mhm. Sollen die sich, wenn die einfach ihre normale Recruiting quasi Kanäle bespielen, dann ist das zum Beispiel eine Vollzeitstelle. Sollen die jetzt sage ich mal, jetzt rumgesponnen, noch einen halben Tag da rein investieren? Und lohnt sich das für die? Das sind natürlich dann Entscheidungen, die aus einer wirtschaftlichen Perspektive wichtig sind. Oder sollen sie die Zeit lieber in zum Beispiel andere Diversity-Bemühungen stecken, wie zum Beispiel sicherstellen, dass es mehr Vorbilder gibt, die sichtbar gemacht werden? Und das sind dann schon, finde ich, Gedanken, die sich nicht einfach so aus dem Weg räumen lassen, sondern die eine Berechtigung haben innerhalb einer Logik, in der es natürlich darum geht, Profit zu machen, weil das einfach diese Logik ist, die, in der wir leben und der die Unternehmen natürlich dann auch einfach agieren. Das ist einfach so.
Ja, und um das da auch abzuschließen, finde ich, ist auch so ein Punkt. Ich meine, man hat ja auch gesehen, wo es hinführt, wenn man keine Diversity- und Inclusion-Maßnahmen ergreift. Also im Prinzip, wie du auch meinst, es korrigiert, es bringt das ja nur dahin, wo es halt hin muss. Und wenn man sich in einem kapitalistischen System bewegt, und das ist halt der Arbeitskontext, dann muss man auch, finde ich, diese Sprache halt sprechen. Und die läuft halt dann teilweise auch auf dieser Ebene zu sagen, hey, natürlich gibt es auch auf irgendeine Art vielleicht Profit oder ihr seid divers nach außen, ihr habt mehr Bewerberinnen, ihr bekommt irgendwie bessere Talente ran, keine Ahnung. Es ist irgendwie ein weites Thema und ich finde es super, super spannend. Könnte man auch eine eigene Folge, glaube ich, draus machen.
Ja.
Oder zwei, oder wie viel auch immer. Aber wir wollen uns hier angesichts der Zeit auch nicht zu doll verheddern, sondern auftauchen aus den Kommentarspalten. Und wie immer, Rea, würde ich dich darum bitten, weil du das immer so wunderbar hinbekommst, die drei Haupt-Takeaways zu formulieren, was man jetzt aus unserer Diversity-Inclusion-Folge mitnehmen sollte oder kann.
Mhm. Ja, gerne. Also ganz grundsätzlich finde ich es nochmal darauf hinzuweisen, was so der Unterschied ist zwischen Diversität und Inklusion. Und da würde ich gerne auf ein Zitat verweisen, das ich jetzt einfach mal frei aus dem Englischen übersetzt habe, was in diesem Kontext oft fällt. Und das ist, dass Diversität sozusagen der Platz am Tisch ist. Also man stelle sich vor, ein Tisch mit ganz vielen Plätzen, die von verschiedensten Menschen eben eingenommen werden, die unterschiedliche Merkmale aufweisen, was ihre soziale Identität angeht. Und die Frage der Inklusion ist also die Frage danach, wer welche Stimme auch hat und wer an diesem Tisch auch zu Wort kommt.
Mhm.
Wir haben ja auch zum Beispiel viel über Redeanteil schon mal gesprochen, ne? Solche Dinge, die spielen dann damit rein. Und dann, wenn man das als Grundlage hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was heißt es denn dann jetzt für all diejenigen, die irgendwie in dem Themenspektrum aktiv werden wollen im Unternehmen? Und da könnte man dann daraus ableiten, dass eben Diversität sozusagen vor allem eine Frage rund um Bemühungen von HR sind, also Human Resources, oder teilweise heißt das ja auch People and Culture, also quasi ganz konkrete Richtlinien und Prozesse, die dann aufgesetzt werden in diesen Bereichen, um eben divers zu recruiten, also verschiedene Leute anzusprechen und zu halten. Inklusion, also die Bemühung nach einer inklusiven Arbeitskultur, ist eigentlich eher die Aufgabe von jeder einzelnen Person. Da kann sich keiner verstecken. Also natürlich würde ich schon sagen, das ist auch immer eine Frage der Führungskultur und die muss mit gutem Beispiel vorausgehen. Aber jede Person kann was dazu beitragen, die Arbeitskultur, in der sie aktiv ist, mitzugestalten. Und das ist nicht nur eine Sache vom Personal. Das finde ich ziemlich wichtig, also vom Personalwesen.
Genau, und ein bisschen, ja. Sorry, ich finde es irgendwie voll schön, weil es auch so ein bisschen einem, ja, auch so eine gewisse Handlungsspielraum gibt, auch zu sagen, so, hey, da kannst du jetzt auch aktiv werden und vielleicht auch beim nächsten Meeting einfach mal drauf achten. Oder keine Ahnung, bei der nächsten Firmenfeier oder wie auch immer. Ja, aber genau. Sorry, ich wollte dich beim letzten
Punkt nicht unterbrechen. Nee, das ist total recht. Nee, das finde ich total den wichtigen Punkt. Und genau dazu, genau um das zu machen, das ist der dritte Punkt, würde ich sagen, gibt es ja eben auch Mittel, die man sich nehmen kann. Also wer einfach mal Inclusive Work Culture Tool oder so googelt, der oder die würde auf jeden Fall fündig werden. Das heißt, vielleicht ließe sich sowas ja auch einfach im nächsten Teambuilding mal oder Teambuilding oder auch einfach Team-Meeting mal einbinden, um zu sagen, hey, lasst uns doch heute mal was anders machen. Lasst uns doch heute mal 10 Minuten am Ende ein Checkout machen und kurz darüber reden, wie unsere Mood-Score ist, wie wir uns gerade fühlen. wie wir die Gesprächskultur wahrgenommen haben. Und gleichzeitig ist natürlich uns auch vollkommen bewusst, dass das in manchen Arbeitskulturen besser funktioniert als in anderen und dass nicht alle da die gleichen Startvoraussetzungen haben, je nachdem, in welchen Kontexten man sich so bewegt.
Mhm. Aber trotzdem, ich meine, es ist ja auch Schritt für Schritt funktioniert Veränderung. Und ja, vielleicht fragt ihr dann einfach beim nächsten Meeting, mit welcher Berufsgruppe eure KollegInnen denn gerne mal arbeiten würden für einen Tag.
Ja, oder was sie zu Meerschweinchen denken.
Genau, das ist nämlich auch super wichtig. Und ob sie in Rias veganem Café essen würden. Ja, und damit sind wir jetzt auch am Ende und einigermaßen in der Zeit. Und ja, zum Schluss, wie immer, der Hinweis, wenn ihr euch noch weiter über das Thema informieren wollt, in einer halben Stunde schafft man irgendwie echt immer nur so einen kleinen Abriss, findet ihr zum Beispiel auf unserem Instagram-Account oder auf unserem Blog oder auch dem Newsletter noch viele weitere Infos auch zu anderen Themen, die euch vielleicht über die nun kommende Sommerpause hinweg helfen, die wir mit diesem Podcast einlegen und dann mit frischem Kopf zurückkommen. Und ihr könnt den Podcast aber auch sehr gerne teilen, abonnieren, mit Leuten über Diversity und Inclusion sprechen.
Genau. Und vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick, weil das ja zuerst mal letzte Folge dieser ersten Staffel auch war. Wir haben versucht, euch einen ersten Überblick über Themen zu geben, die wir als extrem wichtig empfinden und diese Voraussetzungen sind, um überhaupt gemeinsam eine Sprache zu finden, sich diesen Themen anzunehmen. Das war so unser Ziel mit dieser ersten Staffel. Und deshalb ist die jetzt auch zu Ende, weil wir das Gefühl haben, wir haben jetzt einmal so ein bisschen die Grundarbeit sozusagen mit euch gemeinsam gemacht und haben so diese grundlegenden Begrifflichkeiten und Themen, die im Rahmen dieser Begrifflichkeiten hochkommen, einmal auf den Tisch gelegt.
Genau. Und falls ihr aber trotzdem das Gefühl habt, da fehlt irgendwas oder ihr habt eine Frage, könnt ihr jetzt auch gerne bei Instagram schreiben und da irgendwie Fragen loswerden oder Anmerkungen, vielleicht auch Wünsche für die zweite Staffel. Da freuen wir uns, von euch zu hören. Und ansonsten von meiner Seite aus bleibt nichts anderes zu sagen, außer danke, Rhea, für diese erste tolle Staffel. Das hat super viel Spaß gemacht und danke euch fürs Zuhören.
Danke auch von mir.
Tschüss.
Ciao.